Deutschlandfunk, Marktplatz.
Willkommen zum Marktplatz. Am Mikrofon begrüßt Sie Manfred Kläuber. Heute dreht sich alles um Geld, genauer gesagt um die Frage, ob und wie es Sinn macht, sich in Zeiten der Digitalisierung von der Bank oder Sparkasse zu lösen und das Investieren selbst in die Hand zu nehmen. Und eine ganz bestimmte Form der online unterstützten Geldanlage steht dabei im Vordergrund, nämlich das Crowdinvestment. Zahlreiche Handelsplattformen im Netz bieten für Unternehmen einerseits und Anleger andererseits die Geschäftsanbahnung an. Wer zum Beispiel eine gute Geschäftsidee hat und Geld sucht, der wird vielleicht auf solch einer Plattform fündig. Und umgekehrt findet vielleicht ein Anleger ein interessantes Projekt, in dem er einen Teil seines Geldes stecken will. Das hört sich erst einmal ziemlich großspurig an, als ob es um Millionen ginge. Tatsächlich aber machen es die digitalen Plattformen möglich, solche Anlagen schon im zweistelligen Euro-Bereich zu vermitteln. Im Schwarm Geld anlegen. Wie funktioniert Crowdinvestment? Das ist heute also unser Thema. Und wie immer im Marktplatz stehen für Ihre Fragen unsere Experten Rede und Antwort. Das sind heute Wolf Brandes. Er ist Teamleiter Marktwächter Finanzen bei der Verbraucherzentrale Hessen. Zugeschaltet heute aus Frankfurt am Main. Hallo, Herr Brandes.
Guten Tag.
Peter Mattil ist dabei. Er ist Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, zugeschaltet aus München. Herr Mattil, guten
Hallo.
Tag.
Hallo, morgen. Grüß Sie, Herr Kläuber.
Und Carsten Wenzlaff. Er ist der Geschäftsführer des Bundesverbandes Crowdfunding in Berlin, zugeschaltet aus Hamburg. Hallo, Herr Wenzlaff.
Guten Morgen.
Steigen wir ein in das Thema und verschaffen wir uns einen Überblick. Wie sehen eigentlich die Angebote im Netz aus, mit denen zum Teil kleine und mittelgroße Darlehen von Unternehmen an meist private Anleger vermittelt werden? Stefanie Kowaleski mit Antworten.
Crowdinvestment ist hip und entspricht dem Zeitgeist. Es ist digital, unkompliziert, sehr individuell und jeder kann sich mit Beträgen ab 10 Euro an der Schwarmfinanzierung von Start-ups, Energieanbietern oder Immobilien beteiligen.
Insgesamt sprechen wir aber, glaube ich, immer noch von einer kleinen Nische,
sagt Jörn Hüsken, Geschäftsführer des verbrauchernahen Deutschen Kundeninstituts.
Seit 2011 sind ungefähr 650 Millionen Euro investiert über diese Crowdinvestment-Plattform, was sich erstmal viel anhört, in Wirklichkeit aber eine relativ kleine Zahl. Alles noch.
Wobei Privatanleger alleine im vergangenen Jahr laut crowdfunding.de rund 300 Millionen Euro über die Plattformen finanziert haben, so viel wie noch nie. Die Online-Plattformen sind eine Art digitales schwarzes Brett, auf dem Ideen und Investoren zusammenfinden. Die Unterstützung von Start-ups war lange Zeit auf Platz 1 der Schwarmfinanzierungsrangliste. Inzwischen fließt aber das meiste Geld in das Immobiliensegment, während der Bereich der ökologischen Projekte noch mehr als überschaubar ist. Jörn Hüsken hat mit seinem Institut 27 der knapp 40 Crowdinvesting-Plattformen getestet. 100% wäre eine 1 mit Sternchen, 80% sind immerhin noch sehr gut.
100% erreicht keiner, logischerweise nicht, aber es sind doch schon deutlich gute Plattformen dabei, die dann irgendwie bei 80-90% schon landen.
Immerhin 6 Plattformen bekamen die Note sehr gut. Darunter ist mit Capilendo nur ein klassischer Unternehmens-Crowdfinanzierer. Die anderen Plattformen haben sich, wie Leih deiner Umwelt Geld oder Betterwest, auf Immobilien oder den Energiesektor spezialisiert. Doch selbst auf diesen so ausgezeichneten Plattformen ist das Investment sehr risikoreich, betont Vermögensberater Elmar Jordan, Chef von Jordan Capital aus Mönchengladbach.
Wir reden hier über einen nicht beaufsichtigten Markt. Also die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die zum Beispiel unser Institut ständig überwacht, kümmert sich um diesen Markt nicht. Das bedeutet, dass die Spreu vom Weizen unter Umständen nicht auseinandergehalten werden kann.
Wie seriös und zukunftsfähig das Unternehmen ist, an dem sich der Anleger beteiligen möchte, muss er also selbst prüfen. Im Zweifel lieber nicht investieren, raten Verbraucherschützer, denn die Insolvenzrate bei Start-ups ist recht hoch. Und Crowd-Anleger müssen sich bei einer Firmenpleite meist hinten anstellen, weil ihr Investment in der Regel als sogenanntes nachrangiges Darlehen gilt, erklärt Jon Hüsken.
Und nachrangige Darlehen sind insofern gefährlich, als dass sie erst nach der Insolvenzmasse bedient werden. Das heißt, im Prinzip ist das Geld, was sie hier geben, weg, wenn das Unternehmen pleite geht.
Doch angesichts der Niedrigzinsära und der durchaus hohen Renditen ist die Schwarmgeldanlage attraktiv, wobei die Gewinnspanne bei Immobilieninvestments meist geringer ist als in den Bereichen Energie und Unternehmensfinanzierung. Vermögensberater Elmar Jordan.
Wir reden von durchschnittlichen Renditen von 5-7%. Das sind Durchschnittswerte, die bedeuten, sie haben Engagements, wo sie mit Renditen von 20-25% aus dem Spiel gegangen sind und sie haben viele, viele Investments, wo sogar das Vermögen, was investiert wurde, verloren gegangen ist.
Crowdinvesting ist also nichts für die Altersvorsorge. Wer aber auf das investierte Geld schlimmstenfalls verzichten kann, hat hier die Chance, innovative Ideen zu unterstützen. Das hat auch Elmar Jordan schon öfters gemacht.
Sie investieren ja eventuell in grandiose Ideen. Und bei so einem Unternehmen sich zu beteiligen, ist ja eine herausragende Chance.
Die ihm unterm Strich sogar einen finanziellen Gewinn gebracht hat.
Ja, eine ganze Menge Fakten, die wir jetzt Schritt für Schritt noch ein wenig vertiefen werden. Und ich habe schon mal gelernt, Crowdinvestment ist ganz anders als die klassische Geldanlage, denn meistens geht es um Darlehen von Firmen und nicht um ja, zum Beispiel Staatsanleihen, Rentenpapiere oder Aktien. Und die Akteure, das sind ganz andere. Banken spielen, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle. Die Plattformen dagegen eine große. Herr Wenzlaff, was sind das eigentlich für Unternehmen, diese Plattformen?
Na, die Plattformen sitzen hier in Deutschland, sind auch teilweise als Startup gestartet und mittlerweile stark gewachsen. Die haben das Ziel, wie im Beitrag auch schon gesagt worden ist, die Investoren einerseits zusammenzubringen mit den Projekten und die müssen im Grunde genommen diese Interessen austarieren. Das heißt, die Plattform hat langfristig das Ziel, dass die Investoren natürlich auch eine ordentliche Rendite bekommen, dass die alle Informationen bekommen, dass das Ganze transparent abläuft. Und gleichzeitig muss natürlich auch die Finanzierungsform interessant sein für die Projekte. Und insofern hat sozusagen die Plattform so eine Art auch Reputationsrisiko, wenn da irgendetwas falsch läuft. Und es ist auch mittlerweile eigentlich so, dass wir in fast allen Finanzierungsrunden, die wir auf den Plattformen sehen, eine sehr starke Beteiligung von anderen Kapitalgebern haben. Also Sie sagten ja gerade, Banken spielen da keine große Rolle. Aber wir sehen eigentlich de facto, dass bei fast allen Finanzierungsrunden andere Kapitalgeber, insbesondere Fremdkapitalgeber, also wirklich Hausbanken, Sparkassen, Volksbanken mit an Bord sind, weil die das eben eine sehr eine gute Form finden, wie die Unternehmen sich halt Eigenkapital über diese partiarischen Darlehen und Nachrangdarlehen besorgen oder eigenkapitalähnliche Finanzierung.
Die Plattformen sind aber sozusagen erstmal in der Rolle ja, eines Vermittlers von Geschäften, Herr Mathil. Ja. Welche Geschäftsbeziehungen werden denn da im Einzelnen organisiert? Also wie sehen die rechtlichen Verhältnisse auch aus? Wer macht da mit wem welche Verträge über Geld?
Also die Anleger, die sich für ein Investment interessieren und auf diese Plattform gehen, haben natürlich eine gewisse, also wenig Einblick in das Projekt, in das sie investieren. Sie kennen das ja nicht und verlassen sich natürlich ein bisschen drauf, was die Plattform da anbietet, was sie sozusagen ausgesucht hat. Zwischen dem Anleger und der Plattform ist ein sogenanntes Vermittlungsverhältnis, also ein Vermittlungsvertrag. Da gilt die allgemeine Rechtsprechung, die wir seit Jahrzehnten schon kommen. Das heißt, die stellen einen Kontakt her, eine Geschäftsverbindung. Und wenn da jetzt Fehler gemacht werden in der Weise, dass zum Beispiel Informationen nicht weitergegeben werden oder nicht wirklich erforscht. Also erforschen müssen sie nicht. Sie müssen die Informationen des Anbieters weitergeben, müssen aber eine sogenannte Plausibilitätsprüfung machen. Das heißt, die Vermittlungsplattform sollte schon schauen, sind die Angaben, die der Anbieter, der Geldsuchende hier auf die Plattform stellt, sind die realistisch? Ist die Wirtschaftlichkeit plausibel? Man darf nichts Negatives verschweigen. Und so weiter. Wenn das gewährleistet ist und man sein Geld dort anlegt, kann man dann wahrscheinlich, wenn was schief geht, auch bei der Plattform keine Ansprüche geltend machen. Da gibt es natürlich auch Ausnahmen. Ich habe zum Beispiel schon Vermittlerplattformen gesehen, die werben damit, dass sie das Angebot, das Projekt gründlich geprüft haben, ausführlich geprüft haben. Dann ist natürlich was anderes, dann verlässt man sich da auch drauf und dann kommt man dann schon stärker als in die Vermittlung, sogar in die Beratung, in eine Empfehlung. Und dann hat natürlich auch die Plattform ein Problem, wenn da was schief geht. Mhm.
Aus Verbrauchersicht, Herr Brandes, wie beurteilen Sie die Rolle der Plattform oder wie würden Sie sie beschreiben? Also jetzt noch nicht eine Wertung abgeben, sondern einfach mal beschreiben aus Verbrauchersicht.
Naja, sagen wir mal so, wir haben natürlich für die Anleger, für die Verbraucher damit eine neue Form, Geld anzulegen. Und jegliche neue Art, Geld zu investieren, ist ja im Prinzip eine Bereicherung des Angebotes. Und das kann man grundsätzlich als positiv betrachten, zumal man hier eben nicht den Anlageweg über die Bank hat, sondern also sozusagen direkt über die Plattform mit einem Projekt in Verbindung tritt. Das ist neu und das ist eine Erweiterung der Möglichkeiten. Das ist das eine. Das andere, was man sicherlich in der Beschreibung immer auch betonen muss, ist das Risiko. Denn die Instrumente, die da angeboten werden, sind ja verbunden mit einem Totalverlustrisiko. Das war ja im Beitrag auch angesprochen worden, dass man dort auch Geld verlieren kann, dass unter Umständen ein Projekt ausfällt. Und das ist natürlich aus Verbrauchersicht ernsthaft zu bedenken. Denn wenn man da jetzt, sagen wir mal, 5 Projekte auswählt und eines davon geht pleite, man bekommt das eine eingezahlte Geld nicht zurück, dann müsste man mit den anderen schon erhebliche Prozente an Rendite gewinnen, um das wieder zu kompensieren. Also das sind so 2 Aspekte, die aus meiner Sicht besonders wichtig sind.
Die Plattform, das hat Herr Mattil eben schon mal angesprochen, aber die Frage richtet sich an Herrn Wenzlaff. Die Plattformen sind ja auch dafür da, nicht nur die Projekte, die zur Finanzierung anstehen, auszusuchen, sondern sie auch zu beschreiben. Wie sieht so etwas konkret aus? Also wie sieht ein Angebot einer Plattform meinetwegen zum Beispiel für ein Firmeninvestment oder für ein Immobilieninvestment konkret aus?
Ja, also es ist ja so, dass auf den einzelnen Plattformen die Möglichkeiten der Finanzierung dargestellt sind. Da merkt man zum Beispiel, worum geht es eigentlich, was wird investiert, wird ein Startup finanziert, wird schon ein existierendes Unternehmen finanziert, was vielleicht auf ein Wachstumsprojekt hat, wird eine Solar- oder eine Windkraftanlage finanziert oder ein Immobilienprojekt. Und dann kann man dann auf der Plattform sehr genau sehen, wo zum Beispiel das Immobilienprojekt ist, welche Renditen zu erwarten sind. Bei den Startups gibt es ausführliche Finanzierungspläne und auch Darstellung des Teams. Aber eine Sache ist sicherlich anders als bei anderen Anlageformen. Man hat halt bevor man überhaupt eine Entscheidung treffen möchte als Investor, kann man natürlich sowohl die Plattform, aber auch die Projekte, die das Geld suchen oder die Unternehmen, die das Geld suchen, Fragen stellen. Und das ist teilweise auch sehr transparent. Das heißt, man sieht auch die Fragen der anderen Investoren. Und das führt halt im Kern dazu, das hat ja auch die Bundesregierung im Evaluationsbericht bestätigt, dass sozusagen die Auswahl der Projekte durch die Crowd sehr, sehr, sehr gut ist, weil im Grunde genommen man von allen Seiten aus dann auch kritische Fragen stellen kann. Es ist auch keinesfalls so, dass es einfach ausreicht, auf eine Plattform zu gehen und dann kommt das Geld einfach von irgendwo her, sondern die Investoren, das merken wir sehr aktiv, sind sehr, sehr, sehr kritisch sozusagen in Bezug auf diese Projekte und das ist auch in Ordnung so. Und was wir auch als Verband gesagt haben, für uns hört die Transparenz aber nicht mit der Finanzierungsrunde auf, sondern Herr Mattil hat ja gesagt, es gibt im Grunde genommen keine Verpflichtung, irgendwie Informationen richtig weiterzugeben, aber es ist schon so, dass die Plattform eben nichts Falsches darstellen würden und auch im Nachhinein haben wir gesagt, wenn die Finanzierungsrunde abgeschlossen ist, haben wir Standards festgelegt für all unsere Mitglieder, die sagen, wenn irgendetwas Wichtiges passiert im Rahmen des Projektes, ja, wenn zum Beispiel ein Startup Probleme hat, das Geschäftsmodell aufzubauen, dann muss das innerhalb von einer sehr, sehr kurzen Frist die Investoren auch regelmäßig informieren. Und das ist aus unserer Sicht genau der Unterschied zu anderen Anlegeformen, wo man vielleicht dann gar nichts mitbekommt über einen langen Zeitraum. Beim Crowdinvesting sollte man sehr, sehr früh darüber erfahren, wie das eigene Investment sich entwickelt. Und man sollte natürlich das auch sehr, sehr stark streuen, damit man eben nicht ein Klumpenrisiko hat und irgendwie eine Anlage hat, wo dann eben das Totalrisiko, was auf jeden Fall bei allen Projekten da ist, das Totalverlustrisiko, dass man das auf jeden Fall etwas mildern kann, indem man sein Portfolio streut.
Herr Brandes, ich bin ja noch so sozialisiert, wenn es um Geld geht, dann zieht man sich ordentlich an, kämmt sich die Haare und geht zur Bank und vertraut dann im Prinzip auch der Bank und lässt sich dann eben halt ein Produkt von denen anempfehlen und unterzeichnet. Jetzt hat uns ja Herr Wenzlaff erzählt, dass das Besondere auch an den Plattformen ist, dass man sich umfassend informieren kann, dass man ins Detail gehen kann, in die Tiefe gehen kann. Sehen Sie das als Verbraucherschützer auch so, dass das der entscheidende Vorteil ist von Vermittlungsplattformen für Geldgeschäfte?
Also wir haben uns als Marktwächter, das ist ja das Netzwerkprojekt der Verbraucherzentralen, die Informationen der Plattformen für die Projekte mal angeschaut. Und es ist ja so, dass die Aufsichtsbehörde, also die Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht, da müssen die ja nicht zugelassen sein, aber dort müssen ein dreiseitiges Informationsblatt eingereicht werden. Und das war für uns Gegenstand der Betrachtung. Und da hatten wir schon einige Punkte, die wir jetzt zu kritisieren haben, dass zum Beispiel wenn dort Angaben zum Anlageobjekt, also in was investiert wird, dass da relativ unkonkret die Sache in manchen Fällen nur beschrieben wird. Das ist zum Teil besser geworden, aber es gibt schon einige Punkte, wo wir gesagt haben, das ist eigentlich nicht transparent genug, das muss besser gemacht werden, insbesondere weil es ja sozusagen das vorgeschriebene Informationsdokument ist. Sicher ist es so, dass gerade auf der Internetseite der Plattform man über diese vorgeschriebenen Dokumente, also ein Prospekt braucht man ja nicht, davon sind die befreit, aber dieses Informationsblatt braucht man, also über dieses vorgeschriebene Informationsblatt weitere Informationen zu finden sind. Aber es ist trotzdem für einen Anleger, glaube ich, schwer zu beurteilen, wie realistisch die Aussichten sind, wie realistisch die Prognosen sind, auch wenn da relativ viele Dokumente sind, relativ viele Informationen, denn er ist ja kein Wirtschaftsprüfer. Also er muss sich schon auch ein bisschen darauf verlassen können, was dort an Informationen geliefert wird und dass die stimmen. Und wie gesagt, an manchen Stellen ist die Transparenz noch nicht so gut. Da kann nachgebessert werden, ist zum Teil nachgebessert worden. Und insofern, ja, man findet schon mehr Informationen als bei, sagen wir mal, vielleicht mancher klassischer Geldanlage. Aber nur deshalb sollte man da nicht investieren, sondern muss natürlich auch immer bedenken, wie ist das Risiko, das wurde ja auch eben angesprochen. Und wir sind halt im Bereich des Totalverlustrisikos. Es können Plattformen bzw. Projekte ausfallen. Und von daher muss man das immer in sein Kalkül mit einbeziehen.
Mhm. Herr Mattil, aus Ihrer Sicht, wichtig ist ja, dass bei Geschäften immer, ich sag mal ja, Waffengleichheit da ist oder dass zumindest alle gleiche Ausgangsvoraussetzungen haben. Das ist zwischen Privatleuten und Unternehmen immer ein bisschen schwierig. Der Herr Wenzlaff hat ja auf die Crowd eben auch hingewiesen, dass es eben einen intensiven Austausch zwischen eben halt Interessenten, Teilnehmern gibt. Halten Sie die Informationslage für einen normalen Menschen für ausreichend auf solchen Plattformen?
Also es grundsätzlich, wie gerade schon gesagt wurde, es gibt ja keinen Prospekt. Davon sind die Plattformen ja oder die Anbieter ja befreit. Das ist eine Ausnahme von der Prospektpflicht. Es gibt also nur dieses Kurzinformationsblatt, auf dem auf drei Seiten zunächst mal das Nötigste beschrieben wird. Unter anderem muss natürlich auch auf die Risiken hingewiesen werden und die Kurzblätter, die ich kenne, steht eigentlich immer drin, Vorsicht, Sie haben ein Totalverlustrisiko. Was jetzt die Informationen anbetrifft, das ist richtig, da tauschen sich die Interessenten aus auf solchen Plattformen und wer sich damit beschäftigen möchte und nicht einfach sagt, ach, heute lege ich ein bisschen Geld an, kann sich da sehr intensiv damit beschäftigen, sich das Unternehmen oder die Immobilie genauer anschauen. Es gibt ja auch in der Regel eine Broschüre dazu. Und da kann man schon, wenn man möchte, sich die Zeit nimmt, auch damit beschäftigen und dann vielleicht sagen, naja gut, hier kann ich mein Geld verlieren, das lasse ich mal lieber, das muss man halt einfach in Kauf nehmen. Was wir auch haben, sind Schutzmechanismen durch den Gesetzgeber. Sie können in ein Projekt ja nur 1.000 Euro anlegen. Wenn Sie eine sogenannte Selbstauskunft machen, dann dürfen es auch 10.000 Euro sein. Ich glaube, was ich gehört habe von den Statistiken her, macht das aber kaum jemand. Ich glaube, der ganz überwiegende Teil, ich glaube weit über 90%, legt unter 1.000 Euro an. Also das ist dann schon eher sehr, sehr vorsichtig, wie das noch alles gehandhabt wird. Und man muss einfach schauen, ob man die Übersicht noch behält. Ich habe auch gestern noch mal geschaut. Es gibt so wahnsinnig viele Plattformen mittlerweile. Energie und Startup, Immobilien, soziale Projekte, Schiffe, Filme und was ich da alles entdeckt habe. Es ist schon uferlos.
Ja. Aber eine wichtige Information war, dass es meistens um doch relativ kleine Beträge geht. Ja, und geht damit werden wir gleich auch weitermachen. Sie hören den Marktplatz im Deutschlandfunk heute zum Thema im Schwarm Geld anlegen. Wie funktioniert Crowdinvestment? Und am Mikrofon ist Manfred Kläuber. Ja, wir wollen weiter diskutieren über Chancen und Risiken auf Crowdinvestment-Plattformen, coole Ideen oder interessante Immobilien mitzufinanzieren. Ihre Fragen dazu beantworten Wolf Brandes von der Verbraucherzentrale Hessen, Peter Mattil, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht in München und Carsten Wenzlaff vom Bundesverband Crowdfunding in Berlin. Ja, ganz oft wird ja das Crowdinvesting in einem Atemzug mit einer ganz speziellen und immer moderner oder hipper werdenden Geldanlage genannt, nämlich mit ökologisch nachhaltiger Unternehmens- bzw. Projektfinanzierung. Stefanie Kowalewski hat sich dazu einen Überblick verschafft.
Für viele Schwarmanleger liegt der besondere Reiz darin, dass sie mit ihrem Investment auch ein Statement abgeben können, in welche Richtung sich unsere Gesellschaft und Wirtschaft entwickeln sollen, sagt Eva Lutz. Sie hat an der Uni Düsseldorf einen Lehrstuhl für Entrepreneurship und Finanzierung.
Die Erfahrung zeigt, dass diese Investitionen auf den Plattformen eher als Herzensangelegenheit gesehen werden. Ich möchte bei einem Projekt dabei sein, weil mir das Projekt gefällt, und weniger als Anlageform, wo man wirklich auf die Rendite schaut. Und von daher darf man da den Spaßfaktor auch nicht unterschätzen.
Das wachsende Umweltbewusstsein vieler Menschen kommt allerdings beim grünen Crowdinvesting bislang nicht an. Im vergangenen Jahr steckten nur 2% der Kleinstanleger ihr Geld in Solaranlagen, Windparks oder soziale Projekte. Das waren gerade einmal 6 Millionen Euro. Dabei ist die Schwarmfinanzierung gerade für junge Unternehmen aus dem Ökobereich besonders wichtig, sagt die Professorin. Denn
sie bekommen Geld, und in der Entwicklung von jungen Unternehmen ist das ganz oft der kritische Aspekt. Daran scheitert es.
Wer zum Beispiel den Klimaschutz auf Abfalldeponien in Kolumbien vorantreiben möchte, bekommt bei Banken kaum das nötige Kapital dafür. Über eine entsprechende Plattform dagegen standen der Firma nach nur 19 Stunden schon die gut 100.000 Euro zur Verfügung. Knapp 200 Anleger haben es möglich gemacht.
Aber zusätzlich zu dem Geldbetrag, der dort fließt, geht es auch um potenziellen Kontakt zu Kunden, eigentlich zu der Zielgruppe, die auch mit dem Startup angesprochen wird. Also es ist die Möglichkeit, dass man sehr früh schon eine Rückmeldung bekommt. Das finde ich gut, das finde ich nicht gut, das fehlt mir an dem Produkt.
Wer ökologisch, nachhaltig und mit reinem Gewissen investieren möchte, kann sich inzwischen durch die Seiten dutzender Plattformen klicken, die sich auf diese Bereiche spezialisiert haben. Bei der Suche nach geeigneten Plattformen sollte man auch einen Blick auf bereits abgeschlossene Projekte werfen, rät Vermögensberater Elmar Jordan.
Also man kann sehen, es gibt eine gewisse Erfahrung, es funktioniert und es ist sogar ein wenig Rendite für Anleger herausgesprungen. Das sollte man unbedingt sehen. Also wenn man kein Zeugnis über vergangene Erfolge hat, dann sollte man die Finger davon lassen.
Die Plattformen bieten auch erste Informationen zu den Projekten. Mehr aber auch nicht, findet Jörn Hüsken, der mit seinem deutschen Kundeninstitut Crowdinvesting-Plattformen getestet hat.
Wenn Sie ein ethisches Kriterium für sich haben, für die Anlage, dann müssen Sie sich mit dem Projekt, das Sie finanzieren wollen, deutlich darüber hinaus beschäftigen, als das, was die Plattform bietet. Auf die Webseite gehen, gucken, was haben die vorher vielleicht schon gemacht, wer sind da Anteilseigner und so weiter.
Doch nur wenige Kleinstanleger machen sich vermutlich für ein Investment von maximal 1.000 Euro tatsächlich solche Mühe. Und selbst wenn alles zu stimmen scheint, kann man letztlich doch mit leeren Händen dastehen. So war das bei einem vielversprechenden E-Bike-Hersteller aus Berlin, der satte 1,5 Millionen Euro per Crowdinvesting eingesammelt hat. Rund 2 Jahre später meldete das Start-up wegen Führungsquerelen Insolvenz an und rund 1.100 Anleger guckten in die Röhre. Damit muss der Crowdinvestor immer rechnen, sagt Eva Lutz von der Uni Düsseldorf.
Wenn ich so eine Investition mache, frage ich mich, wie viel bin ich bereit zu verlieren?
Sie selbst hat bisher in 3 Projekte investiert. 2 sind gefloppt, das 3. läuft noch. Gewinn hat sie bisher nicht gemacht. Sie findet das nicht so schlimm, sagt sie lächelnd.
Es sind ja hier Kleinstbeträge. Das heißt, wenn ich hier 25 Euro investiere, dann ist es mir letztlich egal, ob ich 4% oder 3% damit verdiene. Dann geht es mir um die Sache an sich.
Tja, um die Sache an sich, also nachhaltiges, gutes Investieren in sinnvolle Projekte. Herr Wenzlaff, ist das tatsächlich ein großer Schwerpunkt solcher Plattformen, dass Sie sich darum kümmern, dass ja nachhaltige, vernünftige, sozial oder ökologisch sinnvolle Projekte unter die Leute gebracht werden und zu Geld kommen?
Ich glaube, man muss halt nochmal die unterschiedlichen Arten des Crowdinvestings auch ein bisschen auseinander differenzieren, wie die Anlagestrategie da ist. Also, wenn man in Energieprojekte investiert, dann ist es in der Regel so, dann hat man eine Laufzeit über 5 bis 7 Jahre und man bekommt einen Teil dieses Nachrangdarlehens auch schon zurückgezahlt im Rahmen der Laufzeit. Und man investiert und gleichzeitig bekommt man auch in der Regel zertifizierte CO2-Einsparungen, die durch die Projekte vorangetrieben werden. So, und das ist für viele Anleger sehr, sehr interessant, weil sie zum Beispiel auf BetterVest ist es so, das durchschnittliche Projekt speichert oder spart 12 Tonnen CO2 ein, wenn das umgesetzt wird sozusagen. So, und das ist schon für Anleger Anleger relevant. Und bei Startups ist es natürlich so, da ist die Anlegestrategie ganz anders. Bei Startups ist ja vollkommen normal, dass diese das Geschäftsmodell auch nicht unbedingt tragfähig ist, sondern das ist ja gerade das Besondere, dass man irgendwie erstmal ausprobiert, wie ein innovatives Unternehmen ist. Aber, und das ist halt ganz wichtig beim Crowdinvesting, wenn man eben auf die Plattform geht, dann kann man einfach über die Kleinstbeträge, die man investieren kann und sollte, das Portfolio sehr, sehr schön streuen und das Risiko auch sehr, sehr streuen. Und natürlich kann man dann auch sagen, okay, ich fokussiere mich jetzt zum Beispiel nur auf Plattformen, die einen sozialen Charakter haben oder einen ökologischen, Startups, die einen sozialen und ökologischen Charakter haben. Das ist auch in Ordnung. Aber man muss es auf jeden Fall streuen. Wir sehen zum Beispiel, es gibt einige Startups, die schon über Crowdinvesting finanziert haben und die für die Anleger eine Rendite von 300-500% erwirtschaftet haben. Aber das ist natürlich eine Ausnahme. Und das aber was wir halt sehen ist, im Vergleich zu Startups, die sich nicht über Crowdinvesting finanziert haben, dass die Ausfallwahrscheinlichkeiten wesentlich geringer sind. Das hat auch sogar die Bundesregierung eben im Evaluierungsbericht gesagt. Und das ist eben das Besondere daran, man hat auf einmal Unternehmen, die sehr innovativ sind und die das Crowdinvesting nutzen, als einerseits als Finanzierungsform, aber eben auch an bestimmte Arten von Kunden heranzukommen, die das Startup auch dann nicht nur als Investoren unterstützen.
Aber Herr Brandes, nochmal die Frage an Sie. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, mit meinem Geld, da kommt es mir überhaupt gar nicht so sehr auf die Dividende oder auf den Ertrag an, dass ich jetzt unbedingt 5% Rendite habe, sondern mir kommt es darauf an, dass ich gezielt Geld in gute Projekte stecken kann. Und da wird man ja bei Banken oft gar nicht fündig. Also es gibt vielleicht ein paar spezialisierte Banken da drauf, aber das ist sehr, sehr schwer. Finden die Leute hier im Crowdinvesting tatsächlich eine Alternative, wenn sie mit diesem Impetus an die Geldanlage rangehen?
Nun ja, auf den ersten Blick nicht, denn die meisten Projekte sind ja Immobilienprojekte und die finde ich jetzt auch nicht so wahnsinnig innovativ und nicht so wahnsinnig in Richtung Start-up. Es gibt natürlich auch ökologische, es gibt energieeffiziente Projekte, die findet man auch bei den Start-up-Unternehmen, bei den Crowd-Investment-Plattformen, bei den Projekten. Aber solche nachhaltigen, ökologischen, grünen Investmentmöglichkeiten findet man nicht nur im Crowd-Investment. Also das gibt es ja auch im Bereich der klassischen zugelassenen Investmentfonds. Da gibt es inzwischen eine große Auswahl von Aktienfonds, die nach bestimmten Kriterien nachhaltige Unternehmen selektieren. Es gibt inzwischen auch Green Bonds. Es gibt auch andere Beteiligungsmöglichkeiten außerhalb von Crowd-Investment, wo man sich eben in ökologisch orientierten Projekten engagieren kann. Es gibt die von Ihnen erwähnten ökologisch orientierten grünen kirchlichen Banken, die bestimmte Kriterien an den Tag ans Werk legen, um Geld zu finanzieren, um Projekte zu finanzieren. Also als Anleger, der sozusagen über die reine Rendite hinaus bestimmte Kriterien wie Ökologie, Nachhaltigkeit etc., ethische Kriterien berücksichtigt haben will, der hat ein breites Angebot und ist nicht nur auf Crowdinvestment angewiesen.
Mhm. Aber vielleicht darf ich vielleicht da einhaken. Es ist doch gar nicht, kein Mensch sagt ja, dass das sozusagen die einzige Anlageform ist, sondern der Punkt ist doch an der Stelle, warum machen das eigentlich die Crowdinvestoren? Es ist sozusagen eine Art Demokratisierung auch des Investments. Ich habe es auch über die Riester-Rente, investiere ich in einen Fonds mit einem nachhaltigen Profil, aber ich habe keine Möglichkeit, einfach den Fondsmanager anzurufen und zu sagen, warum investiert ihr jetzt in Aktie A und Aktie B sozusagen? Das ist überhaupt gar nicht möglich. Aber bei dem Crowdinvestment ist es so, ich habe den direkten Kontakt zu dem jeweiligen Projekt. Es gibt auf den Energieplattformen auch jede Menge, zum Beispiel Stadtwerke, die in neue Blockheizkraftwerke oder Energieeffizienzmaßnahmen investieren. Und dann kann man einfach vor Ort in Projekte investieren. Und man muss das wirklich auch abgrenzen von dem Immobilienfinanzierung, weil die Immobilienfinanzierung ist natürlich sehr stark im Volumen und so. Aber die sind auch wesentlich kurzfristiger. Immobilienprojekte werden innerhalb von 2 bis 3 Jahren zurückgezahlt. Und diese anderen Anlageformen sind 5 bis 7 Jahre. Das ist einfach der Unterschied aus Sicht des Anlegers.
In diesem Zusammenhang ist vielleicht die Frage von Henning Mahlstedt ganz interessant, die er uns per E-Mail geschickt hat. Nämlich, mich interessiert, schreibt er, ob Crowdfunding nicht generell mit Misstrauen zu sehen ist, denn normale Banken haben diesen Projekten ja die Finanzierung verweigert. Oder was ist der eigentliche Antrieb, also über diese Form von Projekten zu finanzieren? Die Frage würde ich gerne an Herrn Mathil stellen. Wie sehen Sie das?
Ja, zunächst einmal, ich glaube nicht, dass diese Anbieter, Geldsuchenden jetzt vorher unbedingt bei der Bank waren und dort abgeblitzt sind. Also das wäre jetzt nicht meine Erfahrung, zumindest mit denen, die ich kenne. Man geht dann halt hin und schaut, ob man jetzt auf diesem Wege sein Projekt finanzieren kann. Was ich auch um Herrn Brandes recht gebe, ich glaube nicht, dass die Leute sich da engagieren, weil sie dabei sein wollen und Spaß haben an ökologischer Förderung und so. Dafür gibt es zu viele andere Dinge. Es werden ja auch Zinsen versprochen, 6%, 8%, die man normalerweise ja auch nicht bekommt. Also ich meine schon, es ist eine Art eine Anlageform für die Leute und nicht ein Spaß, wie das vorhin die Professorin gesagt hat. Und noch was muss man natürlich sehen, wenn man hier diese sogenannten Nachrangdarlehen gibt, man ist an dem Unternehmen nicht beteiligt. Das ist das, was immer so ein bisschen übersehen wird. Man hört so oft, ein Unternehmen geht durch die Decke oder sowas. Da hat man nichts davon. Man ist nicht beteiligt dran. Man gibt ein Darlehen. Wenn man Glück hat, kriegt man das wieder mit Zinsen, aber man ist nicht am Unternehmen beteiligt, wie das zum Beispiel bei einer Aktie der Fall ist.
Mhm. Aber das ist ja leider so. Das ist ja nicht im Sinne der Crowdfunding-Plattform. Wir haben ja ganz klar gesagt, wir wollen eigentlich auch jetzt in der aktuellen Neufassung des Gesetzes. Wir wollen eigentlich viel stärkere Eigenkapitalinstrumente auch nutzen, aber der Gesetzgeber hat
das
in Bezug
stimmt.
auf Aktien
ja, klar, das
eingeschränkt. Und man muss auch sagen, also wir kennen ja die Projekte sehr genau. Und ich sage das nochmal, die Großteil der Projekte hat neben der Crowd und dem Eigenkapital der Unternehmen, die das Geld suchen, auch immer Fremdkapitalgeber dabei. Also immer Banken, ganz häufig sind das klassische Hausbanken, Sparkassen, Volksbanken, die das Crowdfunding nutzen, weil das hat ja auch die KfW gesagt. Im Grunde genommen ist es so, auch wenn das ein parteiisches Darlehen ist, aus Sicht der Fremdkapitalgeber, der Bank, wirkt das wie Eigenkapital, weil das eben so nachrangig strukturiert ist, dass es de facto so wirkt, wie als ob die Crowd mit Eigenkapital dabei wäre. Und deswegen ist das für die Banken interessant. Sie können dann mehr Kredit den Unternehmen geben und für beide ist das gut. Für die Investoren ist das gut, für die Banken auch.
Ich würde auch als Investor natürlich, wenn ich da Geld reingebe, auch immer natürlich mit die Sorge haben, okay, jetzt haben die gleich 2,5 Millionen Euro auf dem Konto und dann wird erstmal gefeiert. Sowas gibt es sicher auch.
Naja, darum aber ist das ja gar nicht erlaubt. Das ist ja gar nicht erlaubt. Das wäre ja eine Verschwendung der Investorengelder. Da
kommt absolut.
Und da könnte auch jeder Investor das Geld auch zurückholen. Denn die Investorengelder sind ja sehr stark zweckgebunden für das, was in dem VEB, dem Vermögensanlagenfunktionsplan, auch geschrieben ist. Und wenn ein Anleger dann, wenn ein Unternehmer damit in die Karibik fährt, dann ist Betrug. Das ist sozusagen strafrechtlich relevant. Und das findet auch nicht statt auf den Korten.
Ist denn immer eine Bank sozusagen in diesen Finanzierungsformen abwesend? Also ich habe festgestellt, in Vorbereitung auf diese Sendung habe ich ein bisschen Geld in die Hand genommen, um zu spielen, wie die Professorin eben. Und habe meine Anlage getätigt. Und was war? Ich war erstaunt, eine Bank war im Spiel.
Natürlich, ja. Es ist ja auch normal. Also zum Beispiel bei den Plattformen wie Capilendo und so weiter ist es im Augenblick Gesetz, dass eben die Plattform nicht einfach diese Kredite erzeugt, sondern eine Bank muss dabei involviert sein. Und auch bei den anderen, es gibt zum Beispiel eine ganze Reihe an Banken, die Crowd-Investing-Plattformen selber betreiben. Zum Beispiel die GLS-Bank hat eine eigene Crowd-Investing-Plattform. Das funktioniert de facto so, dass Kunden der GLS-Bank parallel zu dem Fremdkapital der GLS-Bank investieren können. Und das ist für alle Beteiligten gut, weil insgesamt dann die Projekte besser ausfinanziert sind.
Wir haben jetzt einen Hörer am Telefon, der unsere Sendung schon verfolgt hat und etwas zum Thema beitragen will. Leider steht bei mir noch nicht, wer es ist, aber ich sag einfach mal Hallo und jetzt gerade höre ich, es ist Herr Bender.
Nein, Bender, nicht Wende.
Hallo Herr Wende. Entschuldigung, das ist ein Kommunikationsfehler. Ich kriege hier so viel auf dem Kopfhörer, dass ich das nicht ganz genau mitbekommen habe.
Also mein Name ist Harald Wende. Ich rufe aus Hamburg an, beziehungsweise wurde ich angerufen. Ich bin Steuerberater von Beruf und habe die Frage, dass wenn sich ein Mensch an einem jungen Unternehmen, an einem Startup beteiligt, ob er über die laufenden betriebswirtschaftlichen Auswertungen und die Summen- und Saldenlisten über den Verlauf des Unternehmens im Laufe eines Jahres und im Rahmen eines Jahresabschlusses informiert werden wird. Punkt 1. Punkt 2. Junge Unternehmen sind nicht unbedingt bilanzierungspflichtig. Bei denen reicht häufig eine Einnahmeüberschussrechnung aus. In der Einnahmeüberschussrechnung kann ein wunderbarer Gewinn stehen. Es stehen aber nicht die Verbindlichkeiten für vielleicht unterlassene Lohnsteuerzahlungen, Sozialversicherungsbeiträge oder aber Umsatzsteuern drin. Mhm. Ein Risiko, was jedem, der sich an solchen Unternehmungen beteiligen will, bewusst sein muss und über welches ich auch gerne, würde ich mich beteiligen, informiert werden möchte.
Ja, eine wichtige Frage. Also ich fasse das mal zusammen. Die Qualität und die Transparenz der notwendigen Informationen, um ein Geschäft oder eine Firma beurteilen zu können, vielleicht sogar mit Unterstützung des Steuerberaters, wenn man ein größeres Investment dann einsetzen will. Wie ist es um diese Qualität gestellt? Wie sehen Sie das, Herr Brandes?
Ich bin da ein bisschen skeptisch. Also zum einen muss man natürlich bedenken, wenn man 1.000 Euro oder investiert hat, wird man nicht viele Stunden investieren und unter Umständen noch einen externen Fachmann hinzuziehen, um die Unternehmensdaten, die Abschlüsse und die Gewinn- und Verlustrechnung eines Projektes zu prüfen. Und insofern passt das irgendwie nicht zusammen zu der Form. Man muss da am letztlich schon drauf vertrauen. Und ich habe auch meine Zweifel, bin aber nicht hundertprozentig sicher, dass die Unternehmensdaten im Detail im Verlauf des Projektes an die Anleger weitergegeben werden.
Also ich muss das wirklich sagen, das muss ich das klarstellen, damit das sozusagen auch für die Hörer draußen klar ist. Also erstens ist es so, dass die Unternehmen, die investiert werden, sind in der Regel Kapitalgesellschaften, also wirklich überwiegend Kapitalgesellschaften. Und Kapitalgesellschaften sind natürlich entsprechend dann verpflichtet, Jahresabschlüsse auch zu veröffentlichen etc. Wir haben das sogar noch strenger gefasst. Wir haben gesagt, dass bei den Plattformen, die bei uns im Verband sind und eine hohe Qualität sichern wollen, dass die Jahresabschlüsse viel, viel zeitnaher, als sie gesetzlich gefordert sind, veröffentlicht werden müssen und auch an die Investoren weitergeleitet werden, sodass natürlich ein Investor gucken kann, was steht in den Jahresabschlüssen drin und wie entwickelt sich das Unternehmen. Aber es geht natürlich darüber hinaus, weil man kann auch nicht das Unternehmen komplett erfassen, nur indem man den Jahresabschluss sich anguckt, sondern wir haben gesagt, ein Unternehmen, was über die Crowd sich finanziert hat, muss bei wichtigen Unternehmensereignissen die Crowd informieren. Also zum Beispiel, wenn ein wichtiger Kunde abgesprungen ist oder wenn sich ein Immobilienprojekt verzögert oder wenn die Renditen vielleicht aus dem Stromertrag irgendwie steigern oder geringfügiger werden, dann muss innerhalb von kurzer Zeit, innerhalb von 3 Monaten, das Unternehmen die Investoren informieren. So, und das ist sozusagen. Und
bekommt denn der Anleger auch die vom Hörer angefragten detaillierten Informationen?
Ja, natürlich, das ist doch gerade das Sinnvolle. Wir haben es auf der Plattform ist es so, da kann jeder auch im Nachhinein nach einer Finanzierungsrunde Fragen stellen. Und das ist zum Teil sogar auch transparent, wenn die Fragen nicht beantwortet werden über einen längeren Zeitraum. Und das ist für ein Unternehmen keine gute Werbung, wenn solche Sachen dann auch längere Zeit unbeantwortet werden und unbeantwortet sind. Die Plattformen sind dann auch hinterher und versuchen dort auch die Informationen bereitzustellen. Nichtsdestotrotz aber, natürlich gibt es dann immer noch Situationen, wo Unternehmen tatsächlich eben pleite gehen. Das ist auch wirklich, das hat sich auch von ausgeführt, aber es ist unglaublich schwierig, wenn man ein Crowdinvesting macht, Sachen zu verschleiern, sozusagen. Mhm. Wenn man das vorhat, da gibt es andere Möglichkeiten, das brauchen wir heute nicht zu diskutieren, aber das über eine Crowdinvesting-Plattform zu tun, das ist wirklich kaum möglich.
Also wir wollen mal kriminelles Handeln ausschließen, das kommt immer wieder überall in der Gesellschaft vor, davon reden wir nicht, sondern wir reden von den normalen Geschäftsvorgängen und Herr Mattel, am Ende ist es dann so, wenn es Streit darüber gibt, ob ein Investment zum Beispiel richtig beschrieben war, ob die Risiken angemessen dargestellt waren, ob die Informationen zur Verfügung gestellt wurden in ordentlicher Weise, entscheidet am Ende ein Gericht und dann sagen die Juristen, war das eigentlich alles auch bezogen auf die Höhe des Investments zum Beispiel angemessen, was da an Informationen gegeben wurde.
Ja, genau, richtig. Ja. Man muss natürlich zwei unterscheiden, nämlich den Anbieter selbst, also der das Geld einsammelt, der stellt ja auch Informationen zur Verfügung, meist in Form einer Broschüre, seiner Website. Wenn dort natürlich unrealistische Angaben drauf sind, ins Blaue hinein nennt man das, die überhaupt keine realistische Grundlage haben, die Prognosen völlig an den Haaren herbeigezogen sind und so weiter, kann man dort Schadenersatzansprüche geltend machen gegen die Anbieter und die Leute, die dahinter stehen, wenn man das möchte. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Plattform, die entweder als Vermittler sehr, sehr eingeschränkt haften, weil sie eben diese Nachfrage Forschungspflichten nicht haben, wenn eine Plattform ausnahmsweise auch eine Beratung anbietet. Also zum Beispiel behauptet, wir haben sehr gründlich geprüft und wir empfehlen Ihnen das, kann man dort auch Ansprüche stellen. Das ist immer ein mühsamer Prozess, in dem der Kläger, der beteiligte Investor in der Beweislast ist, der muss dann vortragen und so weiter, ob sich das dann wirklich lohnt und ob das irgendjemand macht. Also in meiner Praxis, in meiner Kanzlei war noch niemand, der hier Geld verloren hätte in solchen Sache. Und das wird dann die Zukunft zeigen, ob so etwas geben wird, ob sich das, wie Sie sagen, überhaupt lohnt.
Herr Brandes, mal Hand aufs Herz. Ich sage das mal ein bisschen forsch, um Sie herauszufordern. Ich meine, wenn ich zu einer Bank gehe und der legt mir da irgendeinen Prospekt von irgendwas vor, was er mir gerne verkaufen möchte, bin ich dann besser informiert?
Das ist immer die Frage, ob die Anleger die Prospekte lesen, die Prospekte von Vermögensanlagen oder auch Investmentfonds oder anderen Wertpapieren. Die sind ja ellenlang, das sind ja hunderte von Seiten zum Teil oder 100, 150 Seiten. Für mich geht es gar nicht so sehr um die Frage, ob die Verbraucher, ob die Anleger das lesen, sondern ob die Anbieter einfach auch ihre Informationen in so ein Prospekt reinschreiben und letztlich dazu gezwungen sind, bestimmte Angaben zu machen über die Geschäftsentwicklung, über die Aussichten, über die Risiken und das eben ganz detailliert aufzuschreiben. Beim Crowdinvestment müssen Sie das nicht, da haben Sie eine Ausnahmeregelung bekommen, weil man eben innovative Projekte fördern wollte, so verstehe ich das. Sie müssen nur dieses dreiseitige Informationsblatt vorlegen und auch bei der Aufsicht einreichen. Das ist natürlich viel, viel weniger als so ein langer Prospekt. Insofern, die Informationen der Anleger ist das eine. Ich finde, in so einem dreiseitigen Informationsblatt, wenn das gut gemacht ist und auf der Website, da kann man sich als Anleger gut informieren. Aber, und das ist auch eine Frage der Rechtsgrundlage, wenn es dann mal zum Streit kommt, grundsätzlich finden wir ein Prospekt eine gute Sache im Bereich der Geldanlage. Wenn man Geld von Verbrauchern einsammelt und das investieren will, dann sollte man grundsätzlich schon einen Prospekt machen, unabhängig davon, ob der dann gelesen wird von den Verbrauchern.
Aber es schadet nicht davor, also zum Beispiel Procon etc. Hatten ja auch alle Prospekt, waren ja alle prospektpflichtig und haben trotzdem zum Riesenschaden bei den Anlegern geführt. Und deswegen, also die Europäische Kommission, die hat ja jetzt gerade, ist gerade dabei, auf europäischer Ebene Crowdfunding zu regulieren und die sagt, es reicht ein sechsseitiger kurzer Informationsblatt und zweitens, was auch passieren wird, ist, dass die Plattformen unter die Aufsicht der Aufsichtsbehörden kommen werden. Und das ist sozusagen, glaube ich, beides sinnvoll, weil Sie sagen es ja selber, dieser Prospekt wird von keinem Anleger gelesen und hat auch keine Wirkung.
Genau. Im Schwarm Geld anlegen. Wie funktioniert Crowdinvestment? Das ist unser Thema heute. Am Mikrofon ist Manfred Kläuber und Ihre Fragen beantworten Wolf Brandes von der Verbraucherzentrale Hessen, Peter Mattil, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht in München und Carsten Wenzler vom Bundesverband Crowdfunding Berlin. Ja, wir haben eben, glaube ich jedenfalls, ziemlich ausführlich über die Risiken und die Informationspflichten gesprochen. Lassen Sie uns, meine Herren, doch noch ein bisschen darüber sprechen, welche Möglichkeiten potenziell eben halt diese Formen des Investierens bzw. des Geldeinsammelns bieten. Und da hat uns aus Weimar Herr Hofmann mit einer Frage genau in diese Richtung angerufen. Hallo, Herr Hofmann, Ihre Frage.
Ja, guten Tag, Hofmann. Ich bin Vorsitzender vom Verein Reichweite Generation Freud Jena e.V. Und wir sind schon seit langem auf der Suche nach einer sinnvollen Investitionsform. Wir haben so etwa 20 Interessenten, die eben mehr Generationen wohnen, beabsichtigen. Und wir hatten bei Genossenschaften und auch der Stadt versucht, da finanziell irgendwie Unterstützung zu kriegen, was uns nicht gelungen ist. Und jetzt ist halt Ihre Sendung gekommen und da habe ich gedacht, versuche ich es mal, ob da eine Möglichkeit besteht, zumindest so eine Grundfinanzierung hinzubekommen.
Mhm. Herr Wenzlaff, die Frage von Herrn Hofmann. Kann man über eine Crowdfunding- oder Crowdfinancing-Plattform ein Projekt, Mehrgenerationenhaus zum Beispiel, in der Finanzierung anleiern oder ja zumindest starten?
Ja, also das geht auf jeden Fall. Man müsste sich natürlich das genaue Projekt nochmal angucken. Also vielleicht kann ich mal kurz erklären, wie das aus Sicht von jemandem funktioniert, der Geld sucht. wie zum Beispiel jetzt dieses Haus. Man würde irgendwie kurz aufschreiben, worum es geht, wie hoch ist die Investitionssumme, wie sind die Einnahmeverhältnisse etc. und würde sich dann an eine Plattform wenden. Und die Plattform in der Regel nimmt dann auch dann Kontakt auf und man hat dann erstmal einen Dialog mit der Plattform, wo man, also es gibt eine ganze Reihe an Immobilienplattformen. Eine Übersicht gibt es dazu auch im Netz, zum Beispiel unter crowdcreator.eu, da kann man alle Plattformen sich vergleichen. Und dann nimmt man mit der Plattform Kontakt auf und dann bespricht man im Grunde genommen, wie die Finanzierungsrunde sein kann. Das kann manchmal sehr, sehr schnell gehen und manchmal dauert das länger. Das hängt halt von einem individuellen Projekt ab. Und dann muss man in der Regel, weil ja auf den Plattformen nicht nur man einfach irgendwie das Projekt nur vorstellt, man muss auch versuchen darzustellen, die Unterlagen aufzubereiten. Man muss vielleicht auch ein Bild generieren oder zeigen oder halt Karten darzustellen, wie das Projekt, dieses Haus irgendwie dann am Ende aussehen soll, damit sich die Investoren auch wirklich ein Bild davon auch machen können. Und ja, und dann gibt es in der Regel halt so, dass die Finanzierungsrunde auf den Plattformen stattfindet und man dann aber am Ende der Finanzierungsrunde, wenn die erfolgreich war, auch eine gewisse Gebühr an die Plattform bezahlt. Das ist ja das Geschäftsmodell der Plattform, diese Infrastruktur bereitzustellen. Aber diese Erfolgsgebühr wird dann in der Regel dann nur dann wird nur dann fällig, wenn auch die Finanzierungsrunde auch durchgeführt worden ist und das Geld auch ausgezahlt worden ist. Und es ist auch nicht so, dass das Geld auf einmal überwiesen wird, sondern das ist an gewisse sogenannte Milestones meist gekoppelt. Das heißt, da steht dann genau drin, zu welchen Bedingungen die Plattform, das von dem Treuhandkonto, wo das Geld der Investoren verwaltet wird, ausgezahlt wird an das Projekt, was sich finanzieren wird. Und also es gibt da wirklich sehr, sehr viel auch Informationen dazu im Netz auch, wie man das macht. Und es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, relativ schnell auch, also in vielleicht 3-4 Monaten, so eine Finanzierungsrunde durchzuführen.
Aber gerade bei solch einem Projekt, was ja jetzt nicht von Unternehmen, die vielleicht auch mit dem entsprechenden Sachverstand ausgestattet sind oder sich zukaufen, sondern eben halt auf einer privaten Initiative dann basieren. Da kann es sein, dass man sich um sehr, sehr viele Details kümmert und vielleicht auch in die eine oder andere Falle tappen kann, Herr Mattel. Wie sehen Sie das?
Sie meinen eine Falle aus Sicht der Investoren, ja, ja sicher.
Natürlich. Naja, also ja. Etwas, dass man etwas tut, was man nicht bedacht hat oder wo Risiken schlichtweg bestehen, die für Firmen etwas Normales sind, die da bedacht werden, aber als Gruppe von privaten Leuten, die ein Projekt finanzieren lassen wollen, ja, könnte es doch sein, dass man auf viele Sachen aufpassen muss, die man vielleicht so nicht bedenkt, oder?
Ja, ja sicher, das kommt natürlich auch dazu. Man muss sich halt auch überlegen, welche Informationen gibt man, wie weit geht das, welche Risiken weist man hin. Es gibt ja Sachen, an die denkt man selbst nicht und sammelt vielleicht Geld ein und steht dann plötzlich in der Haftung, weil die Investoren sagen, ihr habt uns etwas verschwiegen oder wenn wir das gewusst hätten und so weiter. Da muss man, das ist richtig, da muss man auch selbst aufpassen, wie man nach draußen geht, wenn man Geld sucht.
Herr Brandes, gibt es aus Ihrer Sicht Ratschläge, die Sie als Verbraucherschützer dann auch solchen Initiativen mitgeben können, wie man sich darauf vorbereitet, außer Informationen?
Also ein Punkt, den hat Herr Wenz ja vorher schon angesprochen. Man sollte sich natürlich auch überlegen, was kostet mich diese Finanzierung? Denn das ist ja aus Sicht der Projekte nicht kostenlos. Dem Anleger gegenüber wird das oft so dargestellt, als sei Crowdinvesting kostenlos, aber das ist ja nicht so. Es sind natürlich viele, die daran verdienen wollen, es wollen die Plattformen daran verdienen, es wollen auch die Anwälte, die in Vertragswerke involviert sind, verdienen und diese Kosten trägt in der Regel das Projekt. Also das finde ich einen wichtigen Punkt, denn die Frage ist natürlich, rechnet sich das dann noch, was muss ich da zahlen, was muss ich da in Rendite zahlen, passt die Finanzierung für mich, denn ist ja eine relativ spezielle Sache. Ich habe da ja so ein Nachrangdarlehen in der Regel bei einer Immobilie, wo eben eine bestimmte Laufzeit, relativ kurze Laufzeit hat, das muss ja auch passen, aber letztlich, ich meine, als Verbraucherzentrale schauen natürlich auf die Interessen der Anleger als Projekt, sowie unser Hörer als potenzielles Projekt, denke ich, sollte man sich da auch beraten lassen.
Ja. Wobei es ja oft im digitalen Raum so ist, dass dann die Rollen auf einmal tauschen. Entschuldigung, Herr Mattel, ich habe Ihnen ins Wort geredet. Bitte schön.
Da wollte ich dran anknüpfen, wenn man Geld einsammelt, wie jetzt eine Privatinitiative oder wer auch immer, das darf man nicht übersehen, man verpflichtet sich ja auch zu etwas. Man hat ja nicht dann Geld und sagt, okay, wenn ich Glück habe, läuft das gut. Man muss das Geld zurückbezahlen und man muss diese laufenden Zinsen bezahlen. Plötzlich steht man in einer Verpflichtung drin. Ja.
Der Herr Winzlaff hat eben ein paar Informationsquellen genannt. Die werden wir einsammeln und dann auf der Homepage noch irgendwie unterbringen, damit Sie wieder darauf zugreifen können, Herr Hoffmann. Herzliche Grüße nach Weimar, und aus Saarbrücken hat angerufen Herr Benn. Hallo, Herr Benn.
Ja, hallo.
Ihre Frage.
Ich hätte zwei Fragen. Das eine, wenn ich mein eingezahltes Kapital, nehmen wir mal 1.000 Euro, vorfällig benötige, aus irgendwelchen Gründen, ist das möglich oder ist das wie in so einem geschlossenen Fonds, wo dann gesagt wird, nee, also da kommen Sie jetzt nicht ran an das Geld. Zweite Frage, wäre diese Cloud Investment auch nicht eine wunderbare Gelegenheit für Anleger, ihr, sage ich mal, Geld aus kriminellen Quellen, Stichwort Drogengeld, breitflächig anzulegen und niemand kann es kontrollieren?
Mhm. Sehr interessante Fragen. Gehen wir mal auf die erste Frage. Ich glaube, die ist doch schneller sozusagen rein sachlich beantwortet. Wie läuft das ab mit den Darlehen? Kann man da aussteigen wie eine Aktie, die man eben halt verkaufen kann, wenn man das Geld braucht? Oder ist das anders geregelt, Herr Winzlaff?
Leider ist das so, dass man als Investor tatsächlich an die Zeitläufe des Nachrangdarlehens gebunden ist, weil es eben noch keinen richtigen Sekundärmarkt gibt für diese Nachrangdarlehen. Natürlich könnte man jemanden anderen das verkaufen, das ist auch möglich, aber es gibt eigentlich jetzt da keinen liquiden Markt, wo man sagen kann, man kommt da irgendwie raus. Und das macht ja auch Sinn, denn aus Sicht des Startups, was das Geld hat, die wollen ja sozusagen da auch den Investor langfristig auch dabei haben. Aber in der Praxis kommt es sehr oft vor, dass die Rückzahlungen viel eher stattfinden. Also sowohl bei Immobilien als auch bei Energieplattformen als auch bei Startup-Finanzierung hat man das mittlerweile schon so, dass die Investoren früher das Geld zurückerhalten oder das Rückkaufangebot gibt und dann eben einen Renditeaufschlag dafür bekommt. Also teilweise verdoppelt sich dann auch die Zinsen von 5% auf 10% und so weiter. Aber um die erste Frage zu beantworten, nein, es ist auf jeden Fall so, dass man gebunden ist an die Laufzeiten dieses Nachrangdarlehens. Und zum Zweiten zu dem Thema Geldwäsche. Die Plattformen müssen sicherstellen, dass weder Geldwäsche noch Terrorismusfinanzierung möglich ist. Als Anleger werden sie geprüft, also werden sie identifiziert, und auch natürlich die Projekte, in die investiert wird, auch die werden sehr, sehr, sehr genau untersucht, dahingehend, dass dort keine Geldwäsche möglich ist.
Aber Herr Matte, soweit ich weiß, werden besondere Maßnahmen sozusagen bei Banken und Finanzdienstleistern erst dann fällig, wenn bestimmte Grenzwerte überschritten werden. Und oft wird ja auch mit Strohleuten gearbeitet. Wie sehen Sie das Risiko, dass da eine Waschmaschine entsteht?
Ja, zunächst mal, wie der Winzlaff schon gesagt hat, es gibt ja auch diese Identifikationspflicht. Diese Einzahlungen, soweit ich weiß, gibt es die nicht in Form von Bargeld. Das heißt, man zahlt es ja doch über irgendein Bankkonto ein. Und ich glaube, die Gefahr ist doch relativ gering. Also ich sehe die nicht.
Ja, bevor mein Kollege Thomas Meinert, der die ganze Zeit beobachtet hat, was in den sozialen Medien so diskutiert wird und was an E-Mails reingekommen ist, noch ein paar Fragen formuliert von unseren Hörern, möchte ich gerne auch noch die Frage weitergeben von meinem Kollegen Ingo Kirschbaum, der hinter der Scheibe hier die Sendung organisiert. Was ist eigentlich mit Genossenschaften? Sind die im Crowdfunding oder im Crowdinvestment unterwegs? Weiß das einer?
Die sind dort. Oh, Entschuldigung.
Nee, Herr Mattel.
Es gibt im Vermögensanlagengesetz, so heißt es nämlich, bestimmte Formen der Anlage, die man über das Crowdinvesting machen darf. Das ist so reguliert, weil es ja eine Ausnahme von der Prospektpflicht ist und deswegen darf man da nicht alles machen. Es sind die Nachrang- oder also die Darlehen. Es gibt sonstige Investments. Das sind zum Beispiel so, wenn man direkt etwas kauft. Und ab Juli, das sind Gesetzesänderungen, sind das Genussrechte. Die kann man auch verkaufen, aber ein Genossenschaftsanteil nicht. Das geht nicht. Und auch im Wertpapierbereich kann man Aktien, Anleihen, Genussscheine kaufen. Aber Genossenschaftsanteile wüsste ich nicht, dass das geht.
Wunderbar für diese Auskunft. Und jetzt ist Thomas Meinert dran.
Noch eine Nachfrage aus Felbert, auch zu den Genossenschaften. Ein Hörer fragt, ob bestehende Genossenschaften dann möglicherweise noch eine weitere Finanzierung über Crowdfunding bekommen können. Oder ist das generell schon ausgeschlossen?
Also man kann in Form von Nachrangdarlehen, Entschuldigung.
Genau. Also durch die Gesetzesreform ist es möglich, dass Genossenschaften zum Beispiel Nachrangdarlehen ausgeben oder auch dann Genussrechte. Und wir würden das als Verband sehr gern machen, weil wir glauben, dass das Genossenschaftsmodell an sich sehr, sehr gut passt zum Thema Crowdfunding. Das Problem ist oft im Genossenschaftsrecht selber, dass das im Grunde noch nicht digital fit ist, dass man da zum Beispiel, wenn man Genossenschaftsanteile zeichnen will, noch zum Notar laufen muss etc. Und das lässt sich dann über eine Plattform nicht abbilden. Und das ist eben eine Schwierigkeit, aber in anderen Ländern dann ist das gang und gäbe, dass sich Genossenschaften, also sowohl Immobiliengenossenschaften als auch zum Beispiel Produktionsgenossenschaften weiter über Crowdfunding-Plattformen finanzieren. Es gibt große Plattformen in Amerika für Agrargenossenschaften und so weiter. Und das funktioniert wunderbar, weil dann die Anleger teilweise auch Besitzer der Genossenschaften sind und so weiter und das alles ein transparenter Prozess ist.
Eine gute Erfahrung hat Herr Mülle aus Berlin gemacht. Er sagt, er hat eine Plattform gefunden, die einen Ausfallrisikopool hat. Der mindert dann zwar etwas die Dividende, die Rendite, aber dafür ist man auf der sicheren Seite. Hat er da jetzt ein besonderes Projekt gefunden oder gibt es das generell bei mehreren Plattformen, diesen Ausfallrisikopool?
Wen fragen Sie jetzt? Also mich? Also ich kann dazu kurz was sagen.
Ja, wenn Sie was dazu sagen können, ja. Immer nur raus damit.
Also genau, das ist eine Sache, die wir versuchen gerade bei mehreren Plattformen zu etablieren. Gerade bei Energieplattformen, die zum Beispiel Solar- und Windenergieprojekte in Afrika oder in Asien machen. Es gibt teilweise Länder wie Schweden und England und Großbritannien, die das sogar staatlich alimentieren, dass dann sozusagen das Ausfallrisiko vom Staat übernommen wird, weil man diese Anlageform fördern will. In Deutschland ist das bisher noch nicht der Fall. Und deswegen machen wir das jetzt, machen das einzelne Plattformen, beginnen das auf ihrer Plattform zu machen. Aber es hat sich noch nicht am Markt durchgesetzt, aber ich weiß, dass sehr, sehr viele Plattformen das überlegen. Das schmälert natürlich die Rendite, weil es im Grunde genommen wie so eine Art Versicherungslösung findet. Aber es ist aufsichtsrechtlich nicht ganz einfach zu lösen in Deutschland.
Herr Brandes, ist das vergleichbar mit der Krediteinlagensicherung?
Nein, das kann man damit nicht vergleichen, weil ich habe hier ja im Grunde eine privatrechtliche Situation, wo ich Verträge habe und wo ich Vertragskonstruktionen habe zwischen Projekt, Plattform und Anleger. Und der Einlagensicherung einer Bank, das ist eine andere Organisation und insofern kann man das nicht vergleichen.
Wenn ich Verluste erleide, die ja nun nicht ausgeschlossen sind, wie wir gehört haben, kann ich dann wenigstens eine Verlustbescheinigung bekommen oder eine Art Steuerbescheinigung, dass ich die Verluste dann wenigstens steuerlich geltend machen kann?
Es gibt wohl, was ich dazu weiß, wenn man sein Kapital verliert, ging das eigentlich nie, dass man das steuerlich geltend macht. Da gibt es aber ein neues Urteil vom Bundesfinanzhof, das ist, glaube ich, von 18 oder 17, das besagt, dass man den Verlust des Kapitals, da ging es auch um ein Darlehen, steuerlich voll geltend machen kann. Das müsste man mal schauen, wie das Aktenzeichen, aber das ist ein Urteil von letztem oder vorletztem Jahr.
Und wie sieht es mit Kosten aus? Die Plattformen, erstmal, wie viel Kosten fallen an?
Also das ist unterschiedlich.
Also wenn man der Werbung glaubt, und wir streiten uns gerade mit einer Plattform, die nämlich auf die Frage, und wie sind die Gebühren, da wird dann in der Werbung gesagt, bei Exporo gibt es keine Kosten. Da streiten wir uns mit der Plattform, denn es gibt natürlich Kosten. Die Kosten sind sozusagen, werden nicht in erster Linie dem Anleger belastet, sondern die Kosten werden halt dem Projekt belastet. Die sind ganz unterschiedlich. Also da gibt es Sachen 15%, Herr Wenzler weiß vielleicht noch genauer. Die können moderat sein, die können sehr hoch sein.
Genau. Aber meistens werben die Plattformen damit, dass eben halt keine unmittelbar direkt in Rechnung gestellte Kosten für den Anleger tatsächlich
entstehen. Ja, das Problem ist natürlich das Geld, das ich investiere. Wenn ich da 1.000 Euro investiere und dann habe ich 15% Kosten, dann kommen hier nur 850 Euro beim Projekt an. Das sollte ich als Anleger schon wissen.
Gut, aber das ist das nicht ein, ich sag mal, ein normaler Vorgang, dass Geld beschaffen eben halt tatsächlich auch Kosten verursacht?
Klar. Es ist bloß eine Frage der Transparenz und der Höhe.
Und es kann ja auch Kosten sein, die abhängig von der Höhe sind. Also, dass sie nach oben hin sozusagen geringer werden, oder?
Das ist sicher für den Investor sicher wichtig, ob diese Provisionen, ob die von seinem einbezahlten Kapital abgezogen werden, also ob die erfolgsunabhängig sind oder wie der Herr Wenzler vorhin sagt, es gibt ja auch Projekte oder Plattformen, die vom Erfolg leben oder das heißt, dass das Unternehmen das Geld einsammelt und erfolgreich ist mit dieser Aktion, dann eben die Gebühren bezahlt für die Plattform. Wie die das alle handhaben, kann uns Herr Wenzlaff sicher besser sagen.
Also wir haben ja, Herr Wenzlaff, zu Beginn der Sendung auch gehört, dass es oftmals um sehr, sehr kleine Beträge auch gehen kann, also 20, 30 Euro. Und trotzdem müssen da ja Verträge geschlossen werden, es müssen rechtliche Überprüfungen gemacht werden und so weiter. Wie schaffen es die Plattformen eben halt, das in einem einigermaßen vernünftigen Aufwand zu realisieren und die Gebühren trotzdem zumindest für den Anleger sichtbar so klein zu halten?
Zum einen sicherlich dadurch, dass die ganzen Verträge ja auch standardisiert sind. Also im Grunde genommen, jeder Anleger bekommt ja den gleichen Vertrag und hat die gleichen Rechte und Pflichten. Und auch wenn man von einem Projekt zum nächsten guckt, dann sind die Verträge auch sehr, sehr ähnlich, sodass nicht immer sozusagen der Vertrag neu aufgesetzt werden muss und dadurch auch vergleichbar gemacht werden. Die Verträge sind ja auch öffentlich zugänglich, müssen in dem Vermögensanlageninformationsblatt auch beschrieben werden mit den Risiken etc. Also das ist sozusagen die eine Möglichkeit. Und der andere Prozess ist sicherlich, dass die Plattform versuchen, komplett digital zu arbeiten. Also Sie hatten ja gerade, Herr Bannes, die Plattform Exporo gearbeitet. Da ist teilweise so, dass der komplette Anmeldeprozess und so weiter, soweit das Gesetz zulässt, auch digital durchgeführt werden. Es gibt dort Projekte, da sieht man sozusagen wirklich im Minutentakt, wie dort die Investitionen reinkommen, weil die Anleger den Prozess, also die Plattform den Prozess sehr, sehr schlank halten. Und wir versuchen als die Plattform und auch der Verband, wir versuchen da wirklich Transparenz auch reinzubringen, das Thema Gebühren, sind da auch im Austausch mit dem Parlament und so weiter, wie man das dafür sorgen kann, dass aus Sicht der Anleger, der Investoren ganz klar ist, wofür dann auch Gebühren bezahlt werden, sei es egal, ob es der Investor bezahlt oder halt über das Projekt und dann der Investor indirekt das bezahlt, aber dennoch kann man das sehen, wir kennen ja die Gebühren sehr gut, dass im Vergleich zu anderen Anlageformen die Gebühren schon auf den Plattformen geringer sind, eben weil es zum Beispiel anders als bei einem Filialnetz einer Sparkasse oder sowas, bestimmte Kosten tatsächlich nicht anfallen.
Wie schaut es aus mit einer Rendite in Form von Sachleistungen? Herr Falke hat angerufen aus Neckargemünd und er sagt, bei ihm gibt es eine Geschäftsidee. Ein Geschäftsmann möchte ein Geschäft für unverpackte Waren aufmachen und sucht nun Geldgeber. Und er könnte sich vorstellen, dass er ja statt einer Rendite dann auch ab und an ins Geschäft gehen kann und sich etwas aussuchen kann.
Klassiker für Crowdfunding, oder?
Genau. Ja. Also ist eigentlich das sogenannte Reward-Based Crowdfunding ist dafür super geeignet. Das sind im Grunde genommen dann aber kein Crowdinvesting, weil die Geldgeber Waren oder Dienstleistungen kaufen, die noch nicht existieren. Im Grunde findet da ein Vorverkauf statt. Und das Spannende ist aber an der Stelle, dass gerade bei dem Thema Unverpackt, gibt in Berlin einen Unverpackt, der dieses Reward-Based Crowdfunding, also den Vorverkauf, genutzt hat, um dann auch eben die Fremdkapitalgeber zu überzeugen, weil man genau gesehen hat, okay, es gibt also eine Bereitschaft bei den Kunden, dieses innovative Geschäftsmodell zu unterstützen. Man muss also aus Sicht des Unternehmens sehr genau abwägen, ob man jetzt ein Crowd-Investing macht oder ein klassisches Crowdfunding, wie Herr Brandes das sagte. Also beides ist möglich und kann auch sogar auch kombiniert werden.
Wir haben ganz viele Anrufer, die sich nach einzelnen Projekten erkundigt haben, die sagen, ist das vertrauenswürdig? Kann ich da mein Geld hingeben? Haben die schon mal was ausgezahlt? Jetzt können wir das natürlich nicht im Einzelnen behandeln, aber wenn ich diese Fragen habe und mich genau informieren möchte über die Plattformen oder auch über einzelne Projekte, wie gehe ich dann vor?
Wer hilft, Herr Brandes?
Wer hilft? Das ist eine sehr gute Frage bei dem Thema Crowd Investment. Also man kann natürlich mit dem Thema, wie soll ich mal Geld anlegen, zu einer Verbraucherzentrale gehen und sich beraten lassen. Bloß da wird, wenn es dann um die Frage, ich will auch Risiken eingehen bei der Geldanlage, kann das Geld langfristig entbehren, da wird man nicht an erster Stelle beim Crowd Investment landen, sondern bei Aktien, Aktienfonds oder Indexfonds, ETFs, die einfach liquider sind, wo ein anderes Regelwerk dahinter steht. Crowd Investment, wenn das einer haben möchte, schön, wir würden keinen davon abraten, er soll sich bloß der Risiken und Chancen bewusst sein. Ansonsten glaube ich, da gibt es halt eine Menge Informationen auch im Netz. Es gibt inzwischen auch Plattformen, die über Crowd Investments berichten. Also da das ja auch letztlich eine online-basierte Anlageform ist, würde ich als Anleger, als Verbraucher mich im Netz wirklich fündig machen und wie Herr Welzhoff gesagt hat, im Zweifel muss man die Projekte, die Plattformen direkt ansprechen.
Ja, und da braucht man auch wahrscheinlich ein bisschen Zeit, um sich da reinzuknien. Eine Suchmaschine muss man bemühen und wahrscheinlich viel surfen, um dann auch die Informationen zu bekommen und sie bewerten zu können. Herr Mattel, da haben wir ja auch ein bisschen gelernt, dass das Geschäft auch davon lebt, dass es eben halt stark automatisiert wird, eben halt fast schon industrialisierte Bankgeschäfte dann sind. Mhm. Auf der anderen Seite sind das ja auch immer Vertrauensgeschäfte und sie müssen rechtlichen Anforderungen, zum Beispiel was auch die Identitätsprüfung angeht. Wie beurteilen Sie die Qualität? Ist das so, dass das wie ein ganz normales Geschäft auch ist, dass die Verträge hundertprozentig gelten, dass die Identitäten der handelnden Personen eindeutig identifiziert werden und dass man immer auch den Weg der Rechtsdurchsetzung hat?
Ja, also das Crowdinvesting ist ja nun mal eine Ausnahme von den üblichen Anlagen. Sie brauchen keinen Prospekt, eben weil das auch so aufwendig ist. Ein Prospekt, der kostet 50 oder 100.000 Euro. Und deswegen hat man irgendwann gesagt, man muss jungen Unternehmen und so weiter die Möglichkeit geben, kostengünstig Geld einzusammeln. Wir haben hier auch eine sehr, sehr starke Regulierung. Wir haben eben das Vermögensanlagengesetz mit etlichen Paragraphen. Da gibt es eine EU-Verordnung und Wertpapiergesetze. Es ist also sehr reguliert und auch die Plattformen sind nicht, die schweben auch nicht im freien Raum herum, sondern das sind Finanzanlagenvermittler, die unterliegen auch wieder einer eigenen Verordnung. Und man kann natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel Ansprüche stellen will oder sich beschweren will, dann natürlich an die Aufsicht gehen. Da gibt es auch Haftpflichtversicherungen, wenn ein Verschulden vorliegt. Also man bewegt sich hier so überhaupt nicht im rechtsfreien Raum.
Ja, wie kann ich denn bei solchen Geschäften, wie wird meine Identität als Investor geprüft, Herr Wenzlaff? Kurze Antwort bitte.
Ja, also Sie müssen einfach nur die Adresse angeben und Sie müssen halt, wenn Sie mehr als 1.000 Euro investieren wollen, auch Angaben zu Ihren Vermögensverhältnissen machen.
Ja, und wie wird das dann überprüft? Ein Personalausweis vorlegen kann ich ja nicht.
Na, Sie müssen sich ja über Bankident identifizieren, da gibt es verschiedene Methoden, teilweise wird das auch online gemacht, teilweise eben über Postident und so weiter und da müssen Sie natürlich Ihren Personalausweis dann auch zeigen, je nachdem, es kommt auf die Identifikationsmethode.
Und der Rest ist dann alles online, ich muss dann irgendwo hingehen?
Nee, genau.
Herzlichen Dank, meine Herren, für diese spannende Diskussion und auch sehr lebhafte Diskussion. Kontrovers war sie ja auch. Das war der Marktplatz heute mit Informationen rund um das Thema Crowdinvesting. Rede und Antwort standen Ihnen heute Wolf Brandes von der Verbraucherzentrale Hessen, der Fachanwalt Peter Mattel aus München und Carsten Wenzler vom Bundesverband Crowdfunding in Berlin. Für Ihr Interesse dankt Ihnen ganz herzlich Manfred Kläuber.